Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das Buch der Offenbarung steht zurzeit bei uns auf dem Programm. Und heute geht es um die letzten Verse aus dem 7. Kapitel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und heiße Sie herzlich willkommen. Das Buch der Offenbarung wurde von Johannes geschrieben, dem früheren Begleiter von Jesus. Als Gefangener der römischen Behörden auf der Mittelmeerinsel Patmos festgehalten, offenbarte sich ihm dort sein Herr, Jesus Christus. Das alles geschah gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Jesus übermittelt dem Johannes 7 Botschaften an Gemeinden in der römischen Provinz Asien, damals die angesagteste Provinz des römischen Reiches. Jesus ermutigt seine Gemeinden, ihm auch weiterhin unerschütterlich zu vertrauen. Denn trotz aller Unterdrückung und allem Unrecht, das sie erleiden, zu ihrer jetzigen Situation ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn jeder, der an seinem Glauben an Jesus festhält, auch unter diesen schweren Bedingungen, dem sagt Jesus zu: Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Um seine Worte eindrücklich zu bekräftigen, offenbart Jesus seinem Propheten Johannes, was wirklich hinter den Ereignissen steckt, die sich seit seiner Himmelfahrt auf der Erde zutragen. Denn spätestens mit seiner Himmelfahrt hat die letzte Zeit der Weltgeschichte begonnen, die Endzeit. In Visionen lässt Jesus den Johannes in den Himmel schauen. Er gewährt seinem geliebten Wegbegleiter einen Blick auf den Ort der Gegenwart Gottes. Denn nur von hier aus erschließt sich das vollständige Bild von allem, was in dieser Endzeit auf der Erde geschieht. Nur mit dem Einblick in die himmlische Wirklichkeit zeigt sich, welche Mächte und Gewalten in der letzten Zeit am Werk sind und dass Jesus bei all dem zu keinem Zeitpunkt die Zügel aus der Hand gibt. Auch wenn es von der Erde aus betrachtet manchmal so aussieht, als ob das Böse triumphiert. So erblickt Johannes zunächst den gewaltigen Thron Gottes, von dem aus der Allmächtige regiert, und das absolut unangefochten. Daneben erscheint dem Johannes ein Lamm, das zusammen mit dem allmächtigen Gott angebetet wird. Dieses Lamm verkörpert Jesus Christus. Und die sichtbare Verwundung des Lammes weist unmissverständlich darauf hin, dass Jesus als Opferlamm Gottes sein Leben gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, mit Gott versöhnt werden und ewiges Leben haben. Dem Lamm überträgt der Lebendige alle Macht, um die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Diese Einsetzung Jesu zum höchsten Machthaber über Himmel und Erde wird in den Visionen durch ein Buch dargestellt, 7-fach versiegelt. Ein Vorgang, der für einen Menschen der Antike wohl sehr einsichtig gewesen ist. Denn mit solch einem versiegelten Dokument, innen und außen beschrieben, wurden damals auch die irdischen Machthaber als neue Herrscher eingesetzt. Damit ist klar, Jesus, das Lamm Gottes, ist von dem Allmächtigen eingesetzt zum König aller Könige und Herrn aller Herren. Und er übt seine Herrschaft aus. Veranschaulicht wird das durch das Buch, dessen Siegel Jesus nun eines nach dem anderen öffnet und damit die Gerichte der Endzeit über die Erde kommen lässt. 6 der 7 Siegel hat Jesus bereits geöffnet. So hat es Johannes in den Visionen gesehen und im 6. Kapitel seines Buches niedergeschrieben. Damit ist schon fast die gesamte Endzeit umrissen. Lediglich das endgültige Gericht Gottes steht noch aus und die Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Danach setzt eine neue Vision ein, die den Johannes noch einmal zurückversetzt an den Anfang der Endzeit, bevor die Gerichtsstürme der letzten Zeit über die Welt kommen. Denn bevor das geschieht, hat Gott noch etwas sehr Wichtiges zu tun. Er kennzeichnet seine Leute, seine Gemeinde mit einem Siegel. Damit stehen sie in der Endzeit unter seinem Schutz. Keinen wird Gott verlieren von seiner Gemeinde. Er wird sie bewahren, damit sie ihren Glauben an Jesus nicht aufgeben, selbst wenn ihnen der Tod droht. Davon schreibt Johannes im ersten Teil von Kapitel 7. Und danach versetzen die Visionen den Seher Johannes ein weiteres Mal an einen anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt. Hatte Jesus zuvor den Blick des Johannes auf die Gemeinde hier auf der Erde gelenkt und an den Anfang der Endzeit, so führt Jesus seinen Propheten nun an deren Ende oder genauer in die Zeit nach der Endzeit. Und da sieht Johannes die Gemeinde siegreich im Himmel, in der Gegenwart Gottes und des Lammes Jesus. Damit kommen wir zu dem Abschnitt im Buch der Offenbarung, mit dem wir uns jetzt ausführlich beschäftigen wollen. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 13. Johannes berichtet, »Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen?« Johannes hat in den vorangegangenen Versen geschildert, dass er in der Vision die unzählbare Menschenmenge gesehen hat, die vor Gott steht und vor dem Lamm, vor Jesus. Als triumphierende Sieger präsentiert Jesus seinem altgewordenen Apostel diese riesige internationale Volksmenge. Wie wir schon hörten, ist diese versammelte Schar von Menschen nichts anderes als die Gemeinde Jesu, das erneuerte Israel Gottes, bestehend aus Juden und Nichtjuden, eben aus allen Menschen, die an Jesus Christus glauben. Damit daran auch absolut keine Zweifel mehr aufkommen, wird dem Johannes nun erklärt, um wen es sich bei der riesigen Menschenmenge handelt. Dazu berichtet Johannes in Vers 13, »Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir.« Schon einmal sprach einer der Ältesten den Propheten Johannes an. Die Ältesten sind jene 24, die auf ihren Thronen um den Thron Gottes herum gruppiert sind. Sie gehören in den Visionen im Buch der Offenbarung zu denen, die dem himmlischen Thronsaal Gottes angehören. Hier fragt der Älteste den Seher der Vision, ob er denn versteht, wer diese Menschen sind, die ihm da als unzählbar große Menge vor Augen geführt werden. Ähnliches haben vor Johannes auch schon andere Propheten mit Gott erlebt. Und Johannes wird sich später noch einmal in einer recht vergleichbaren Situation wiederfinden. Johannes hört, wie der Älteste ihn fragt, wer sind diese, die weiße Gewänder tragen und woher sind sie gekommen? Im Grunde hören wir hier zwei Fragen. Wer sind diese Menschen der großen Volksmenge und woher kommen sie? Die Frage nach dem Woher hilft also offensichtlich, die Frage nach dem Wer zu beantworten. Hören wir, was Johannes daraufhin erwidert. Dazu hören wir Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Johannes' Antwort fällt recht kurz aus. Er sagt, mein Herr, du weißt es. Doch dadurch wirkt sie umso entschiedener. Nun schließen viele Ausleger aus der Antwort des alten Nachfolgers, dass er tatsächlich nicht weiß, wen er da vor sich hat, wer sie sind, diese weiß gekleideten Menschen. Wir sollten uns jedoch in Erinnerung rufen, was Johannes an anderer Stelle, nämlich im Johannesevangelium, geschrieben hat. Da hatte Jesus einen seiner Jünger gefragt, »Liebst du mich?« Er gab ihm zur Antwort, »Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe.« Simon Petrus war derjenige, der da von Jesus gefragt wurde, ein Freund von Johannes und wie er ein entschiedener Bekenner des Glaubens an Jesus. Hierbei weiß Petrus offensichtlich sehr wohl die Antwort auf die Frage von Jesus. Schließlich ist es schon das dritte Mal, dass er darauf antwortet. Doch hier will er seine Antwort nicht in seinem eigenen Wissen verankern, sondern in dem, was Jesus über ihn weiß. Deshalb die Antwort, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Es ist wohl ein Unterschied, ob ich es selber weiß, dass ich Jesus liebe, oder ob Jesus das weiß. Denn wenn Jesus weiß, dass es so ist, dann liebe ich ihn wirklich und bilde mir das nicht nur ein. Wenn Jesus davon weiß, dann erst kann ich ganz gewiss sein, dass meine Liebe zu ihm auch wirklich echt ist. In Vers 14 unseres Bibeltextes könnte es sich ganz ähnlich verhalten. Wenn Johannes antwortet, mein Herr, du weißt es, dann könnte das bedeuten, diese immense Anzahl an Siegern, die ich da sehe, ich ahne, wer sie sind. Ja, ich hoffe, dass sie es sind. Doch es erscheint mir fast zu schön, um wahr zu sein. Ich wage es kaum zu hoffen, was ich aber insgeheim so sehr ersehne. Bitte sage du mir doch, wer hier vor mir steht. Bestätige mir bitte, was ich vermute, du als Person aus der Gegenwart Gottes, damit ich den Gemeinden diese frohe Nachricht weitergeben kann, beglaubigt von einem Abgesandten des lebendigen Gottes. Was Johannes von der enormen Menschenansammlung dieser Vision bislang schon gesehen hatte, erinnert einfach zu sehr an die Menschen, von denen bereits in Kapitel 5 die Rede war. Und dort ist es eindeutig, dass es sich um die Gemeinde Jesu handelt, erkauft für Gott durch das Blut, durch das geopferte Leben von Jesus. Und auch die Art und Weise der Anbetung, wie sie anschließend in den Kapiteln 5 und 7 geschildert wird, stimmt so weit überein, dass dadurch erneut unterstrichen wird, die große Schar aus Kapitel 7, das sind offenbar die in Kapitel 5 genannten Menschen, die durch den Opfertod Jesu mit Gott versöhnt wurden. Johannes' Problem ist nur, er erblickt die Gemeinde Jesu jetzt als die vollendete Gemeinde. Die Jesusleute erscheinen vor ihm als die herrlichen Sieger, mit der weißen Siegeskleidung, den Siegespalmzweigen und laut lassen sie ihr Siegeslied erschallen. Und so hat Johannes die Gemeinde Gottes noch nie gesehen. Bislang kennt er sie als die Armen, als die Ohnmächtigen oder als die gewaltsam Getöteten. Deshalb bittet er den Ältesten, er möge das schier Unfassbare in Worte fassen, nämlich die große Menge der strahlenden Sieger dort, ja, das ist tatsächlich die Gemeinde Jesu. Der Älteste wiederum kommt der Bitte des Johannes wohl auch unverzüglich nach. Diesen Eindruck erweckt Johannes zumindest durch das Wörtchen »und«, das die Antwort des Ältesten mit seiner Bitte verbindet. »Und er sagte zu mir«, dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Zentral ist hier sicherlich der Ausdruck »die große Bedrängnis«. Liebe Hörer, für manche von Ihnen klingt vielleicht die Formulierung »die große Trübsal« vertrauter, so wie es in der Luther-Übersetzung wiedergegeben wird. Doch das ist womöglich etwas verwirrend, denn wie wir schon in Kapitel 1 festgestellt haben, hier geht es nicht um eine innere Stimmung wie Trübsinn oder Trübsalblasen. Vielmehr beschreibt der Ausdruck ganz konkrete Verfolgungssituationen. Hier ist die Rede von Gefängnis, Prügel und Folter, von Hunger, Mordanschlägen und Todesangst, von Verrat und Kälte. So schildert es Paulus, der leidenschaftliche Jesus-Anhänger, aus seinem eigenen Leben. Auch Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, blieb die Verfolgung nicht erspart. Er wurde verhaftet und auf der Insel Patmos gefangen gehalten. Und auch seine Mitchristen sahen sich ständig dieser Bedrohung ausgesetzt. Von daher erscheint es auch hier in Vers 14 sinnvoll, den griechischen Begriff mit Bedrängnis oder Verfolgung wiederzugeben. Bereits beim Propheten Daniel ist von einer Zeit der Bedrängnis, der Verfolgung des Volkes Gottes die Rede. Offensichtlich greift Jesus diese Prophetie an Daniel auf, als er in seiner Endzeitrede von der großen Bedrängnis spricht, auf die dann übrigens unmittelbar der Zerfall des Universums folgt und Jesus für alle Menschen sichtbar erscheint, in all seiner Macht und Herrlichkeit. Bedrängnis bezeichnet jedoch nicht nur die Verfolgung der christlichen Gemeinde. Auch Nichtchristen leiden in der Endzeit, also seit der Himmelfahrt Jesu, unter Kriegen, Hunger und anderen Katastrophen. Und selbst Gott kann schon den einen oder anderen Menschen richten, der sich von ihm abwendet. Auch das nennt Jesus Bedrängnis. Natürlich haben sich Leid und Unheil auch schon vorher in unserer Welt ausgebreitet. Doch jetzt, in der letzten Zeit der Weltgeschichte, in der Endzeit, greift der Teufel alles an, was mit Gott zu tun hat. Allem voran die Gemeinde des Sohnes Gottes. Die Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Satan, zwischen Christus und dem Antichristus erreicht nun ihren Höhepunkt. Weiter geht es in Vers 14. Da hören wir über die Menschen jener großen Volksmenge. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. In der Welt der Antike und besonders im vorderen Orient war Kleidung weit mehr als eine Äußerlichkeit. Wir hörten schon in Kapitel 1, dass die Kleidung hier immer auch für die Person als Ganzes steht. Die glücklichen Sieger der riesigen Volksmenge mussten also nicht nur ein paar Flecken der bösen Welt von ihrer Kleidung entfernen. Nein, die versammelte Gemeinde der Christen hier sind allesamt Menschen, die selbst als Person von ihren Sünden gereinigt wurden, durch das Blut Jesu. Gereinigt von allem, was sie von Gott trennte, dadurch, dass Jesus sich selbst als Opfer hingegeben hat. Was Johannes in einem seiner Briefe geschrieben hat, drückt aus, was der Älteste hier mit dem Waschen der Kleidung so eindrücklich umschreibt. Das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Liebe Hörer, auch wenn Jesus seine geliebten Nachfolger im Buch der Offenbarung immer wieder dazu aufruft, am Glauben an ihn festzuhalten, es ist hier nicht ihre besondere Standhaftigkeit, die sie am Ende als Sieger vor Gottes Thron erscheinen lässt. Nein, es ist der Opfertod von Jesus, der alle Schuld eines Menschen vor Gott sühnt. Jesus hat den großen Sieg errungen durch seinen Opfertod am Kreuz, wie wir auch schon in Kapitel 5 gehört haben. Jesus ist das Lamm, und in seinen Sieg schließt er jetzt alle mit ein, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Die Treue von Jesus war es, die seine Leute treu gemacht hat. Der letztliche Sieg der Gemeinde Jesu gründet sich ganz und gar auf den Sieg ihres Herrn. Und den errang Jesus, als er sein eigenes Leben als Opfer gegeben hat. Die unzählbare Menschenmenge, die vor dem Thron Gottes angelangt ist, verdankt ihren strahlenden Sieg ihrem Herrn, Jesus, dem Lamm. Er hat sich für sie geopfert. Und nur deshalb stehen sie jetzt in der Gegenwart Gottes. Diese Begründung wird im nächsten Vers noch einmal betont. Vers 15 lautet: Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Der uneingeschränkte Sieg der christlichen Gemeinde, den sie ausschließlich ihrem liebenden Herrn zu verdanken hat, dieser Sieg der Jesusleute begründet ihre neue Stellung. Darum heißt es am Beginn von Vers 15. Also, weil die Christen sich auf das Opfer von Jesus verlassen haben, deshalb dürfen sie jetzt dort stehen, wo sonst nur die höchsten Wesen der himmlischen Welt erscheinen, vor dem Thron Gottes. Nach Kapitel 1 der Offenbarung sind zum Beispiel die sieben Geister Gottes dort anzutreffen, also der Geist Gottes in seiner ganzen göttlichen Fülle. Das Wörtchen vor dem Thron Gottes bedeutet ursprünglich so viel wie vor den Augen von jemandem oder in der Gegenwart von jemandem. Vor den Herrscherthron vorgelassen zu werden, ist schon ein enormes Vorrecht. Wie viel mehr bedeutet es, vor den Augen des lebendigen Gottes zu stehen? Zumal dessen Gegenwart eigentlich kein Mensch ertragen kann. Doch das ist nun Vergangenheit. Und wir merken, wie unverzichtbar es für die vor Gott erschienenen Christen ist, durch den Opfertod von Jesus, durch sein Blut, von ihrer Sünde gereinigt zu sein, von allem erlöst, was sie von Gott trennte. Und nur so können sie jetzt dort stehen, wo sie sind, vor den Augen des lebendigen Gottes. Als nächstes erfahren wir in Vers 15 auch, was die siegreiche Gemeinde dort vor den Augen Gottes tut und wie sich ihre Beziehung zu Gott gestaltet. Da heißt es: Und sie dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Das hier gebrauchte Wort für dienen meint vor allem Gott dienen und kommt häufig in Verbindung mit Gottesdiensten vor. Im Alten Testament tritt es oft als Gegensatz zur Zwangsarbeit in Ägypten auf. So wie das Volk Israel einst von Gott aus Ägypten befreit wurde, um ihm zu dienen, so nun auch die siegreiche Gemeinde, das erneuerte Israel. Jesus hat sein Volk freigekauft durch sein Leben, das er als Opfer gegeben hat. Freigekauft von ihrer Sünde, freigekauft aus ihrer Gottesferne, freigekauft für Gott, um ihm zu dienen. Das war das Lied der vier Wesen vor dem Thron und der 24 Ältesten. Dadurch hatte Jesus sich als würdig erwiesen, um das Buch zu empfangen und die Weltgeschichte zu ihrem Ende zu bringen. Die vielen Menschen der sieghaften Menge dienen ihrem Gott Tag und Nacht, so heißt es in Vers 15. Auch das ist wieder eine bildhafte Formulierung und bedeutet so viel wie beständig, andauernd, unaufhörlich. Was für ein völliger Gegensatz zu ihrer früheren Situation. Denn da war es der Teufel, der sie Tag und Nacht vor ihrem Gott anklagte. Doch das ist nun endgültig vorbei. Früher unaufhörlich angeklagt, steht die vollendete Gemeinde jetzt vor ihrem Gott und dient ihm Tag und Nacht. Der Sieg über Sünde, Tod und Teufel ist nun endlich voll und ganz Wirklichkeit geworden. Die Sieger, die große Menge der Christen, dient ihrem Gott nun uneingeschränkt. Doch wir erfahren noch mehr über sie in Vers 15. Da heißt es nach der Einheitsübersetzung: Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Was hier vielleicht etwas verwundert, ist die Zeitform des Tätigkeitswortes. Es heißt hier nämlich, Gott wird sein Zelt über ihnen aufschlagen, also Zukunftsform. In den beiden folgenden Versen werden wir das Gleiche feststellen. Bedeutet das, dass die vollendete Gemeinde doch noch auf etwas warten muss? Das wäre sonderbar. Doch selbst in den beiden letzten Kapiteln des Buches der Offenbarung begegnen uns Aussagen in der Zukunftsform. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir hier Aussagen aus dem Alten Testament vor uns haben und vom damaligen Zeitpunkt aus lag die endgültige Verwirklichung dieser Zusagen Gottes natürlich in der Zukunft. Doch hier in Vers 15 sind die Zusagen Gottes erfüllte Gegenwart. In der Vision vom sechsten Siegel hörten wir davon, wie der Himmel verschwand, aufgerollt wie eine Buchrolle. Und zurück blieb eine Menschheit in einer Welt ohne Dach, voll panischer Angst vor dem Gericht Gottes. Hier in Vers 15 begegnet uns nun das genaue Gegenteil. Gott breitet sein Zelt über seinem Volk aus, um bei ihnen zu wohnen. Das Wort für ein Zelt aufschlagen wird meist mit Wohnen oder Zelten übersetzt. Doch die ganz ursprüngliche Bedeutung, wie sie auch die Einheitsübersetzung benutzt, erscheint hier vielleicht doch sinnvoller zu sein. Denn somit ergibt sich das einleuchtende Bild, dass Gott sein Wohnzelt über seinem Volk aufschlägt, so dass es sich nun darin befindet. Dass es Geborgenheit und Wohnung findet unter der Zeltdecke Gottes. Ein schönes Bild für die innige Beziehung Gottes zu seinen geretteten Menschen. Würden wir an dieser Stelle den Begriff Wohnen verwenden, würde sich unweigerlich die Frage stellen, was das wohl bedeuten mag, dass Gott über seiner Gemeinde wohnt. Was das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott bedeutet, dazu gibt uns Johannes im nächsten Vers weitere Hinweise. Ich lese Vers 16. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Diese Aussagen sind wohl sehr umfassend zu verstehen. Die grundlegenden Bedürfnisse unseres Menschseins werden hier aufgegriffen. Hunger gehörte in den Siegelvisionen noch zu den Gerichten über die Welt, die dem Antichristen nachfolgten. Doch nun ist es damit vorbei, ein für allemal. Auch für die Gemeinde der Jesusleute. In der Gegenwart Gottes sind sie jetzt für alle Zeit gut versorgt. Jeder Mangel ist Vergangenheit. Der Dreiklang Hunger, Durst und sengende Hitze erinnert aber auch an die Zeit, als das Volk Israel in der Wüste umherzog. Schon bei dem Propheten Jesaja wird darauf Bezug genommen und auf die kommende Befreiung des Volkes Gottes angewendet. Wir hören hier in Vers 16, dass jeglicher Mangel gestillt wird. Schon das erinnert an den bekannten Psalm vom guten Hirten, an den Psalm 23. Und dieses Bild vom guten Hirten wird in Vers 17 noch weiter ausgeführt. Dort hören wir: Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und sie leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. War es in Vers 15 Gott, der Allmächtige, der seiner Gemeinde ein Zuhause gibt, so begegnet uns nun das Lamm, also Jesus, der die Gemeinde der Sieger versorgt und leitet. Diese Einheit des allmächtigen Vaters mit Gott, dem Sohn, begegnet uns immer wieder in der Offenbarung. Die anschaulichen Formulierungen hier in Vers 17 ergeben im Grunde genommen ein kühnes Bild. Das Lamm ist der Hirte. Im alten Orient galt der König als der Hirte seines Volkes. Das hatte er zu versorgen, und das Wohl seines Volkes war seiner Obhut anvertraut. Diese Aufgabe übernimmt Jesus für seine vollendete Gemeinde. Der Schluss des Verses 17 und damit des gesamten Kapitels bezieht sich auf einen Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja. In Vers 17 unseres Bibeltextes lautet das folgendermaßen: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott handelt hier wie eine Mutter, die ihr weinendes Kind auf den Schoß nimmt und ihm seine Tränen trocknet. Auch davon hören wir schon im Jesaja-Buch. Hier stimmt also der Satz: Am Ende ist alles gut. Für alle, die an Jesus glauben. Das war Durch die Bibel, eine weitere Ausgabe zum Buch der Offenbarung. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Zu unserer nächsten Folge sind Sie natürlich wieder herzlich eingeladen. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.